Dass in dem großen Gebäudekomplex am anderen Ende befindet sich die Caritas. Also das war jetzt kein Seniorenheim der Caritas, aber Caritas hat dann geholfen mit Klimageräten. Und auch ein Elektronikfachmarkt, der auch da ganz nah dran ist, hat auch dann sofort geholfen und Klimageräte zur Verfügung gestellt. Und so, dass nach meinem Wissen jetzt niemand schwer zu Schaden gekommen ist. Aber ich meine, das darf man auch mal erwähnen, ja, in Zeiten, wo man ja auch viel jammert und sich aufregen kann über vieles, was nicht gut läuft in unserer Gesellschaft. Aber so soll das auch mal lobend erwähnt werden, dass das so schnell da ging. Gut. Ich habe hier ziemlich Hall drauf, aber ist okay, wenn es nicht anders geht, ist das so. Wir sind ja in dieser Predigtreihe über Vertrauen und ganz spannend, wir hatten eine sehr gute Predigt letzte Woche schon über Daniel und heute geht es mal weiter mit dem David, ein kleiner Ausblick, nächste Woche kommt der Elia dran, aber jetzt mal der David und mit dem Vertrauen, das geht natürlich auch um Vertrauen in Gott, das ist ja so eine Sache, es gibt ja so Zeiten, da ist das einfach. So, dann vertrauen wir einfach Gott, weil es einfach gut läuft, ja, weil wir keine großen Herausforderungen haben. Dann danken wir Gott und preisen ihn für all das Gute. Aber so das Vertrauen, wenn es so auf den Prüfstand kommt, das ist ja, wo es dann wirklich auch spürbar wird oder wo dann die Frage ist, wie geht man denn jetzt damit um? Und ich habe eine sehr herausfordernde Episode aus dem Alten Testament ja nicht mitgebracht. Die habt ihr auch alle in euren eigenen Bibeln, die bringe ich ja nicht mit. Aber die möchte ich heute mit euch anschauen und die ist wirklich herausfordernd, weil es geht hier darum, dass jetzt nicht irgendwelche Feinde, dass David Probleme hat, also es geht um König David im Alten Testament, dass nicht er Probleme mit irgendwelchen Feinden hat oder dass er Probleme, ich sag mal, mit Mitarbeitern hat aus seinem eigenen Volk, sondern er hat ein Problem mit Gott. Und der Text, den ich vorlese, der ist also wirklich herausfordernd, das für uns heute zu verstehen. Aber da liegt natürlich trotzdem viel Segen drin. Ich liebe solche Bibeltexte, weil wenn man darüber brütet und nachdenkt und betet, dann kann man schon auf tiefe Dinge kommen. Ich wurde für diese Predigt natürlich von der Bibel inspiriert. Wir predigen immer Bibel hier, aber es gab ein Buch, das mir auch geholfen hat. Das ist dieses Buch hier und ich habe einige Exemplare mitgebracht, die gibt es heute umsonst, wenn ihr wollt, wenn ihr diese Sache vertiefen wollt, dann könnt ihr nach dem Gottesdienst am i-Punkt euch ein Buch umsonst mitnehmen oder auch mitnehmen und jemand anders eine Freude damit machen. Gut, wir schauen uns jetzt mal den Ausgangstext an in 2. Samuel 6 ab Vers 2. Und David machte sich auf und zog hin mit dem ganzen Volk, das bei ihm war. Okay, ich stock gerade noch, weil die Fenster offen sind, aber während der Predigt geht's wahrscheinlich. Als Hintergrund mal, wir versuchen immer ein gutes Verhältnis zu unseren Nachbarn zu behalten, die hier neben uns wohnen. Und deswegen machen wir zum Beispiel während dem Lobpreis immer die Fenster zu, weil ja, die wollen vielleicht noch schlafen und so weiter und wir wollen sie auch gewinnen und nicht verärgern. Okay, jetzt die Predigt, ich denke, jetzt können wir die Fenster auflassen. Ich höre nur immer so ein Tambourin, aber ich denke, ich werde das irgendwie hinkriegen. Also, und David machte sich auf und zog hin mit dem ganzen Volk, das bei ihm war, nach Baala in Juda, um von dort die Lade Gottes heraufzuholen, über die der Name des Herrn der Herrscharen, der über den Cherubim thront, ausgerufen worden ist. Und sie stellten die Lade Gottes auf einen neuen Wagen. So brachte man sie aus dem Haus Abinadabs, das auf dem Hügel war. Usa aber und Achjo, die Söhne Abinadabs, führten den neuen Wagen. Und sie trugen sie, also diese Bundeslade, aus dem Haus Abinadabs weg, das auf dem Hügel war. Und Usa ging neben der Lade Gottes, während Achjo vor der Lade herging. Und David und das ganze Haus Israel tanzten vor dem Herrn mit allerlei Instrumenten, aus Wacholderhölzern, mit Zittern und Harfen, mit Tamburinen und mit Rasseln und mit Zimbeln. Also, das ist mal so die Situation hier. Und so als Hintergrund, im Alten Testament, im Alten Bund war es ja so, also Gott hat immer die Sehnsucht, seinen Menschen, die er geschaffen hat, zu begegnen, ihnen nahe zu sein. Aber natürlich aufgrund der Sünde der Menschen, der Unreinheit, ja, dessen, was einfach nicht zu Gottes Heiligkeit passt, geht das nicht einfach so. Der heilige Gott kann nicht sagen, na, Schwamm drüber, alles egal, wir haben Gemeinschaft. Das geht eben bei dem heiligen Gott nicht. Aber er hat immer die Sehnsucht, immer das Verlangen. Und im Alten Testament war es so, dass er dann unter anderem angeordnet hat, wie man so ein Heiligtum baut. Und in diesem Heiligtum gab es dann die Bundeslade. Und das war so der Kernpunkt dessen, wo Gott ist, wo seine Gegenwart ist. Mehr Details will ich jetzt nicht erklären. Das ist ein großes Thema im Alten Testament. Aber der Hintergrund ist nochmal Gottes Sehnsucht, Gemeinschaft mit seinem Volk, mit seinen Kreaturen zu haben. Und es ist ein großes Vorrecht, wenn man das haben darf. Und diese Bundeslade war nun also so eine Holzkiste und genau nach Anordnung gebaut. Und das war so der Kernpunkt, auf den die Menschen sich auch konzentrieren konnten, wo sie wussten, wenn die Bundeslade bei uns ist, ist die Gegenwart Gottes bei uns und die Herrlichkeit Gottes und die Kraft Gottes und der Segen Gottes, eben all das, was wir so dringend brauchen. Und zum Hintergrund dieses Textes, man kann sich das schwer vorstellen, aber durch die Irrungen und Wirrungen, die das Volk Gottes im Alten Testament auch gegangen ist, ist die Bundeslade verloren gegangen. Ja, wie kann das denn sein? Dieser Fixpunkt für Gottes Gegenwart und Segen, der war verloren gegangen. Der ist ganz abseitig gewesen. Die Bundeslade stand da irgendwo rum, die meisten wussten gar nicht mehr, wo die ist. Trotzdem hat das Volk Gottes irgendwo auch Gott gefeiert und Gott gesucht. Aber David, der nun von Gott gesegnet war, auch Dinge wiederherzustellen, der Gott sehr liebte, wir erkennen das an den Liedern, an den Psalmen, die er auch gedichtet hat, Liebeslieder an seinen Gott. Er war von Gott begnadigt worden und konnte einiges so wiederherstellen und in seinem Herzen war, ich will noch mehr wiederherstellen und ich möchte, dass Gott wieder das Zentrum unseres Volkes ist, dass wir ihn feiern und ehren. Und wo ist die Bundeslade? Wo ist die Bundeslade? Und dann fand er das heraus, wo die war und hat sich vorgenommen, die muss wieder in die Mitte des Volkes. Die Bundeslade muss nach Jerusalem, die muss in das Zentrum des Ganzen. Das ist doch ganz klar. Und dieser Wunsch war natürlich auch ein Wunsch vom Herzen Gottes. David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, wie es mal heißt, nicht weil er fehlerfrei war, alle Bibelleser wissen das, aber weil er diese Sehnsucht in seinem Herzen hatte, dieses Verlangen. Wir wollen Gott ehren, Gott soll die Mitte unseres Volkes sein. Und so ist das also jetzt hier dieser Text, wo sie die Bundeslade jetzt wieder in die Mitte bringen wollen. Und das hier ist, wie sie das angestellt haben. Und jetzt mal die nächste Folie. Vers 6. Und als sie zur Tenne Nachons kamen, da streckte Usa seine Hand nach der Lade Gottes aus, fasste sie an, denn die Rinder hatten sich losgerissen. Also die Rinder, das waren die Zugtiere, die jetzt diesen Wagen zogen, auf dem die Lade war, die auf dem Weg war, wieder zurück nach Jerusalem. Und jetzt hatten die Rinder sich losgerissen, jetzt wackelt hier alles. Und der Usa will das gerade irgendwie noch retten. Die Bundeslade, dass sie nicht noch runterfällt, auf die Erde fällt oder sowas. Wäre denn das für ein Bild? Die Gegenwart Gottes, die Herrlichkeit Gottes fällt auf die Erde oder was? Und jetzt wird es halt ganz spannend und ganz herausfordernd. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Usa. Und Gott schlug ihn dort wegen der Unehrerbietigkeit. Also wegen der mangelnden Verehrung Gottes. Wir hatten ja vor einigen Wochen hier eine Predigt über die Ehre Gottes. Ja, das nochmal so als Hintergrund, die Ehre Gottes, die Ehrfurcht vor Gott. Und Usa starb dort bei der Lade Gottes. Und es wurde David heiß vor Schrecken, so übersetzt es die Elberfelder Bibel, es wurde David heiß vor Schrecken, dass der Herr den Usa so weggerissen hatte. Schwer zu verstehen, oder? Ein Gott, der sein Volk liebt, ein Gott, der alle Menschen liebt. Und hier stirbt Usa, der es ja gut gemeint hat, er wollte das irgendwie retten. Und David selbst, der ja der Leiter der ganzen Aktion war, auch der König war, ihm wird heiß vor Schrecken. Er ist natürlich extrem betroffen jetzt. Er fragt sich, wie kann das sein? Was ist hier los? Vielleicht kennst du das manchmal, dass du lebst mit Gott und du gibst so dein Bestes und du denkst, alles gut, und auf einmal passiert etwas unvermittelt, etwas Schweres, etwas Schwieriges. Schwere Diagnose einer Krankheit oder plötzlicher Verlust des Arbeitsplatzes, plötzlicher Verlust eines geliebten Menschen oder andere Dinge. Ich denke, wir alle kennen irgendwie das Gefühl, mehr oder weniger stark, so, was ist denn jetzt los? Was ist passiert? Was macht Gott oder was macht Gott nicht? Oder ist Gott noch da? Was passiert hier gerade? Das ist die Situation von David. Und wenn wir Gott vertrauen, dann gibt es manchmal Situationen, wo wir Gott nicht verstehen. Deswegen dieser Text, diese Zumutung hier heute. Vertraue Gott und gib nicht auf, auch wenn du ihn nicht verstehst. Vertraue Gott und gib nicht auf, auch wenn du ihn nicht verstehst. Was ist das? Was ist da passiert? Es war doch alles so gut vorbereitet. Ein neuer Wagen sogar. Leute, die an dem Wagen waren. Jemand, der vorausging. Gute Rinder, die das gezogen haben. Und dann auf einmal diese Situation, dieses, was irgendwie nicht berechenbar vorher war, dass die Rinder irgendwo ein bisschen durchdrehen und da alles jetzt ins Wanken kommt, alles ins Wackeln kommt. Situationen, die passieren. Viele Menschen in Venezuela zum Beispiel sind gerade in so einer Situation aufgrund dieses fürchterlichen Erdbebens. Unsere Erde ächzt. Die Schöpfung sehnt sich nach der Erlösung, heißt es mal in Römer 8. Ihm war heiß vor Schrecken oder die Hoffnung für alle sagt, David war entsetzt. Die Lutherbibel sagt, David ergrimmte. Er war selber jetzt auch irgendwo zornig und verzweifelt und ohnmächtig. Was ist das? Ja, so etwas Krasses wie das habe ich nicht erleben müssen in meinem Leben. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Aber natürlich kenne ich auch Situationen in meinem Leben, wo es Dinge gab, die ich nicht verstanden habe. Dinge, die schwierig waren. Dinge auch, wo ich gebetet habe und die Antwort kam nicht so schnell. Oder die Antwort kam gar nicht, wie ich sie wollte, sondern anders. Was ging jetzt in David vor? Unverständnis, vielleicht auch ein schlechtes Gewissen, Fragen an Gott. So das Vertrauen in Gott wird zutiefst erschüttert. Was wird David jetzt tun? Wird er sich zurückziehen? Wird er sagen, das kann ich jetzt alles knicken? Vergessen wir das mit diesem Gott, wenn sowas passiert? So was passiert in ihm? Was hat David gemacht? Nun, der zweite Punkt heißt, gib nicht auf und versuche, Gott zu verstehen. Gib nicht auf und versuche, Gott zu verstehen. Selbst wenn es so schwer ist, dass man denkt, das kann gar keine Lösung geben für so ein Problem, versuche Gott zu verstehen. Das ist eine gute Reaktion auf so eine Situation. Und wichtig ist auch, dass Davids Emotionen jetzt irgendwo durchbrannten, durchknallten, dass er irgendwie sauer war und verzweifelt und ohnmächtig. Diese Gefühle sind nicht verboten. Diese Gefühle dürfen sein. Gott selbst wusste auch, was jetzt so passieren wird mit David. Dieser Punkt ist mir sehr wichtig. Manchmal als gläubige Leute, als solche, die Gott eben ehren und fürchten, tiefen Respekt haben vor Gott, wir überspringen das manchmal, gut gemeint. Es läuft komplett nur über unseren Kopf. Gott hat immer recht, stimmt. Aber jetzt überspringen wir das einfach. Und wir spalten unsere Gefühle ab. Weil das darf ja nicht sein. Ich darf ja nicht ungute Gefühle gegen Gott haben. Das darf ich doch nicht. Und das ist schwierig. Richtig ist, wir sollten nicht da drin verharren und da drin festbleiben, dass wir ungute Gefühle haben. Aber es sollte Raum haben und vielleicht auch in einem Gespräch mit einem guten Freund, Freundin, die auch Gott kennt, ein seelsorgerliches Gespräch, diese Gefühle zulassen, aber dann irgendwann auch an den Punkt zu kommen, und jetzt will ich aber Gott verstehen. So, ich will nicht auf Dauer von Gott distanziert sein, obwohl sich das gerade alles so anfühlt. Ich weiß nicht, ob du auch so etwas kennst. Ich kenne so Erfahrungen in meinem Leben, wo ich tief verzweifelt war, wo ich dachte, Gott, und ich habe es ihm auch gesagt, Gott, ich kann dich gerade nicht so lieben, wie ich es eigentlich immer gern getan habe, weil ich dich überhaupt nicht verstehe. Und das auch richtig zu sagen und zu beten und dann zu spüren, wie Gottes Geist selbst uns in unserer Schwachheit und Tiefe hilft, um zu sagen, komm, ich erwecke das aber in dir, dass du doch Gott suchst, dass du versuchst, ihn zu verstehen. Was passierte hier? Ich werde jetzt nicht alle Details aus der Bibel damit euch anschauen, aber gleich natürlich auch wieder wichtige Details. Die Bundeslade wurde 3 Monate geparkt. Also eigentlich sollte sie nach Jerusalem, wo sie hingehört, das hat jetzt nicht geklappt. Und sie wurde 3 Monate geparkt bei einem Mann, der hieß Obed-Edom. Und so, also hier haben wir auch eine grobe Zeitangabe, so gab es mindestens 3 Monate, wo David nun Gott suchte und versuchte zu verstehen, wie konnte das denn passieren. Er suchte den Willen Gottes. Und wo suchte er den Willen Gottes? Natürlich in der Bibel. Wo denn sonst? Bibel war damals nur das Alte Testament und er hat in den Schriften geforscht. Ein wunderbarer Ansatz. Also in schwierigen Zeiten, Gefühle dürfen sein, die Kurve kriegen, Heiliger Geist, hilf mir, und forschen, wie kann das denn sein? Und David machte sich eben auf den Weg. Gut, und was fand er in der Schrift? Nächste Folie, 1. Chronik 15. Und David machte sich Häuser in der Stadt Davids und errichtete eine Stätte für die Lade Gottes her und schlug ein Zelt für sie auf. Damals sagte David, die Lade Gottes soll niemand tragen, außer den Leviten. Also hier ist etwas, was vorher schon eigentlich klar geregelt war von Gott. Wir lesen das jetzt in 1. Chronik hier. Damals sagte David, die Lade Gottes soll niemand tragen, außer den Leviten. Die Leviten waren im Volk Gottes eine besondere Gruppe, so Art Priester, also solche, die besonders auserwählt waren von Gott, bestimmte heilige Dinge auch zu tun. Denn sie hatte der Herr erwählt, die Lade des Herrn zu tragen und seinen Dienst zu verrichten auf ewig. Und dann heißt es in Vers 13, denn weil beim ersten Mal nicht ihr es getan habt, aha, es waren nicht Leviten, die die Lade da auf diesem Wagen Richtung Jerusalem transportiert haben, es waren andere Menschen, keine Leviten. Weil beim ersten Mal nicht ihr es getan habt, machte der Herr, unser Gott, einen Riss unter uns. Das war ein Riss, das war eine furchtbare Erfahrung, als Usa starb, der die Lade noch retten wollte. Weil wir ihn nicht nach der Vorschrift gesucht haben. Vielleicht für uns auch wieder eine etwas schwierige Vorstellung. Gibt es Vorschriften bei Gott? Gibt es Regelungen für die Beziehung mit ihm? Ist Gott ein Bürokrat? Nein, Gott ist alles andere als ein Bürokrat. Aber ich glaube, es ist eher unsere Schwäche zu verstehen, wie es ist, mit dem heiligen Gott umzugehen, dass wir denken, naja, das geht schon alles so, wie ich das gerne möchte und wie ich mich fühle. Ja? Aber nein, so ist es nicht mit dem heiligen Gott. Es geht nicht alles so, wie wir uns fühlen und wie wir das gerne möchten. Wir vergessen es vielleicht manchmal, weil wir so sehr die Liebe und die Gnade Gottes betonen, was absolut richtig ist. Aber wenn wir uns Gott nähern und wenn wir mit Gott leben, haben wir es mit Gott zu tun. Und nicht irgendwie mit einem Kumpel. Ja, können wir auch mal so machen, oder? Ich erinnere noch mal an die Predigt über die Ehre Gottes. Gott ist Gott und wir sind es nicht. Gott ist heilig und wir sind auf dem Weg, es zu werden. Und wir dürfen durch die Gnade von Jesus, durch das Blut, was er am Kreuz vergoss, dürfen wir in die Gegenwart Gottes kommen. Was für ein Vorrecht. Und wir müssen natürlich auch nicht jede Sekunde sagen, danke Jesus für dein Blut, dass es möglich ist. Aber wir sollten halt nie vergessen, dass es nur wegen Jesus ist. Und dass das immer die Grundlage ist. Und die Söhne der Leviten trugen die Lade Gottes auf ihren Schultern, wobei die Tragstangen auf ihnen lagen, wie Mose es geboten hatte, nach dem Wort des Herrn. David suchte Gott zu verstehen und er suchte im Wort des Herrn, er suchte in der Bibel, wie ist das denn geregelt, wie soll das eigentlich sein? Und es gab also hier Vorschriften, es gab Regelungen, wie Gott es geregelt hat, weil die Bundeslade repräsentierte seine Heiligkeit und seine Gegenwart. Und die Heiligkeit und Gegenwart Gottes können wir nicht sagen so, ja, die packe ich mir jetzt mal in die Hosentasche und dann nehme ich Gott irgendwie in seine Heiligkeit mit. Das geht nicht. Gott ist heilig, er ist gerecht. Und so hatte Gott es geregelt. Und wenn jetzt vielleicht manche von uns denken, aber was ist das für ein Gott, der das so schwierig macht? Nein, es ist genau andersrum. Gott hat sich einen Weg überlegt, dass es überhaupt geht. Das ist seine Gnade, dass es überhaupt einen Weg gibt, dass es überhaupt geht. Und eben im Alten Testament, und ich sage mal an dieser Stelle, ich bin froh, nicht im Alten Testament zu leben, weil es da diese Dinge alle gab, diese Regelungen. Wir haben jetzt Jesus, das macht vieles sehr viel einfacher. Aber es soll eben nicht dazu führen, dass wir denken, naja, das habe ich halt in der Tasche, kann ich kontrollieren, mache ich, wie ich will. Nein, nein, es geht, es geht um die Wege Gottes und um die Regelung Gottes. Was finden wir denn in diesem Text hier? Und ich glaube, David, der so fertig war, der so zornig und verzweifelt war, er fand in der Schrift zwei Dinge, die er nicht beachtet hatte. Habt ihr die schon rausgefunden, die zwei Sachen? Ja, wer hat mal einen Vorschlag? Was ist denn hier ein Unterschied zu dem, wie die das am Anfang gemacht haben? Er ist seinen eigenen Weg gegangen. Er hat das Wort Gottes nicht verfolgt, genau. Und jetzt noch mal konkreter. Also wir haben hier eine Beschreibung, wie man die Bundeslade bewegt. Und wir haben vorher gelesen, wie die es gemacht haben. Nicht mit Tieren, sondern mit Menschen. Hier steht, die Leviten sollen die Bundeslade tragen. Hier ist nichts die Rede von, ja, holt euch ein paar gute Rinder, die machen die Arbeit für euch. Nein, nein, nein. Menschen sollten die Bundeslade bewegen. Menschen, die zum Ebenbild Gottes geschaffen sind, sind Tiere nicht. Nichts gegen Tiere, aber hier war ein Fehler. Und gibt es noch einen Unterschied? Nicht auf einem Wagen, sondern Tragstangen, okay? Also das hat Gott so eingerichtet, er hat gesagt, die Leviten, Menschen, die besondere Berufung hatten für den Dienst, heilige Tätigkeiten zu verrichten, die Leviten sollen es tun und die Leviten sollen Stangen haben auf ihren Schultern und die Bundeslade, bitte einmal die nächste Folie, da haben wir das ein bisschen illustriert hier, und die Bundeslade war so gebaut, von Anfang an so gebaut, dass sie hier solche Ringe hatte. Das wurde dem Mose alles im Detail gezeigt und gesagt. Und genauso haben sie die Bundeslade da gebaut, dass da so Ringe dran sind. Und dass es Stangen gibt, genaue Maße, alles klar. Und dass diese Stangen durch diese Ringe geschoben werden und dass die Leviten dann, ich schätze mal vier Leviten, auf ihren Schultern das tragen. Und ich weiß nicht, erinnert dich das vielleicht auch an etwas, was für uns auch sehr unüblich geworden ist? Und dieser Vergleich hinkt, sage ich mal direkt, aber wie ist es, wenn ein wichtiger Mensch beerdigt wird? Wie wird der Sarg transportiert? Kriegt ihr das Bild? Früher war das so, dass man den Sarg, den haben dann wichtige Menschen, die dazu auserwählt waren, die auch wussten, wie das geht, haben den Sarg getragen. Menschen haben den Sarg getragen und zur letzten Ruhestätte auf dem Friedhof gebracht. Und das Ganze hat etwas von Ehre, ja? Von Ehrerbietung. Ich sage nicht, dass man das jetzt ändern muss und dass das wieder so sein sollte, aber dieses Bild fällt mir ein. Und die Bundeslade ist natürlich kein Sarg, also hier den Vergleich nicht weitergehen. Aber es geht um die Ehre Gottes. Die Bundeslade sollte so bewegt werden, dass hier auserwählte Menschen die Sache tragen, mit Ehre und Würde und Respekt. Und genau auf diese Art und Weise. Ich sehe zum Beispiel in diesen Ringen, für mich hört sich das auch so an nach, das hat was mit Respekt zu tun, mit einer gesunden Distanz zu dem heiligen Gott. Denn auch die Leviten wussten, dass sie nicht heilige Menschen waren. Sie waren auserwählt dazu. Aber sie wussten auch, dass sie Sünder sind. Und deswegen haben sie die Vorschriften befolgt, wie man mit der Gegenwart und dem Segen Gottes umgeht und der Heiligkeit und Herrlichkeit Gottes. Also David fand in der Schrift die Fehler, die er gemacht hat, als Letztverantwortlicher für das Ganze. Er fand die Fehler. Es geht um die Heiligkeit und Herrlichkeit Gottes. Und es geht darum, damit umzugehen, wenn wir schwierige Dinge erleben, wenn es irgendwie so zu einer Distanz kommt zu Gott. David wusste, dass er Schuld auf sich geladen hat, aber das Wunderbare, und ich glaube deswegen, auch deswegen ist er ein Mann nach dem Herzen Gottes, wenn ihm klar wurde, dass er schuldig war. Er hat Zeit gebraucht, es zu verarbeiten, nicht nur an der Stelle. Aber er hat wieder die Kurve bekommen. Er hat gesagt, Gott, ich suche dich und ich suche deinen Willen und ich suche deine Herrlichkeit und ich will wieder in Kontakt mit dir kommen, ganz tief. Und diesen Weg ist er wirklich gegangen. Diesen Weg ist er wirklich gegangen. Kurze Randbemerkung noch, der Usa, der hier gestorben ist, ich meine, der hat es ja gut gemeint, ja? Boah, noch mal retten, die Lade fällt hier vom Wagen. Es steht nicht in der Bibel, dass dieser Mensch für immer verloren ist. Ich sag's mal nur so, das steht hier nicht. Der hat einen schlimmen Fehler gemacht. Gut gemeint, aber das Gegenteil von gut ist manchmal gut gemeint, ne? Aber hier steht nicht, dass er für immer verloren ist. Ich kann mir vorstellen, dass Gott ja auch sein Herz gesehen hat. Und ich kann mir vorstellen, dass ihm auch vergeben wurde. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass er im Himmel ist. Da kann man lange drüber diskutieren und das kann ich nicht behaupten. Aber ich kann hier auch nicht behaupten, weil uns werden ja nicht immer alle Details beschrieben. Wir haben im Neuen Testament haben wir ja eine etwas vergleichbare Geschichte. In Apostelgeschichte 5 ist es, glaube ich. Ananias und Sapphira, gute Mitglieder der Gemeinde. Und in der Gemeinde war eine richtig gute Stimmung damals. Wir wollen Gott dienen, wir wollen Gott alles geben. Und die Gemeindeleitungen, der wurden dann auch Geldbeträge geschenkt. Leute haben sogar Eigentum verkauft, um mehr Geld zu haben und die Gemeinde zu unterstützen. Es war so eine wirklich große, erweckliche Zeit, dass die Gemeinde Jesu gebaut wurde. Das Reich Gottes sich ausbreitete, dass sie den Befehlen Jesu folgten. Wir wollen das Evangelium verkünden bis an die Enden der Erde. Und dann gab es halt ein Ehepaar, die wollten auch so dabei sein. Die fanden das auch, wow, das ist irgendwie cool. Da gibt es Leute, die spenden richtig große Sachen. Wir haben ja auch eigentlich mehr, als wir brauchen. Wir spenden auch. Und naja, sie haben in dieser ganzen Aktion gelogen. Sie haben geheuchelt. Und dann gab es einen sehr bemerkenswerten Gottesdienst. Die beiden starben im Gottesdienst. Weil sie sogar noch mal gefragt wurden, war das wirklich so und so? Und nochmal haben sie gelogen. Sehr bewusst war das. So, sie starben im Gottesdienst und wurden beerdigt, weil sie auch mit Gottes Heiligkeit nicht richtig umgingen, weil sie bewusst gelogen haben. Sie haben die Gemeinde belogen. Sie wurden zu einer Verführung von Heuchelei. Und das ist sehr schwierig. Ist auch für die Menschen selbst schwierig, wenn wir in Unwahrhaftigkeit mit Gott leben und auch bewusst nochmal und nochmal nachlegen, dann ist es immer zum eigenen Schaden übrigens auch. Aber es kann auch dazu führen, andere anzustiften in dieser Verführung. Und sind die beiden für immer verloren? Ja, ich weiß, manche sagen, ja ganz klar, die sind in Sünde gestorben, die sind für immer verloren. Ich bin mir da nicht so sicher, ob Menschen, die Gott liebten und ihm gedient haben und jetzt einen Fehler gemacht haben, ja, einen großen Fehler, vielleicht sind sie aber auch doch errettet. Es steht nicht, dass sie für immer verloren sind. Das ist nur eine Randbemerkung, das ist nicht das Wichtigste. Aber für alle, die gerade mit dem USA auch so mitfühlen, der das mit der Bundeslade versuchte zu retten. Einmal die nächste Folie. Zwei Aussagen aus dem Alten und Neuen Testament, die nochmal das Prinzip dahinter verdeutlichen. Worum geht es denn? Psalm 111, den Herrn stets ernst zu nehmen, damit fängt alle Weisheit an. Wer es tut, beweist Verstand. Also den Herrn stets ernst zu nehmen, das ist die gute Nachricht-Übersetzung. Hier geht es um die Heiligkeit Gottes, um den Respekt vor Gott auch. Und dieser Vers hier, ich denke, es ist auch von David sogar ein Psalm, der wird immer und immer wieder auch zitiert im Alten und im Neuen Testament. In 1. Petrus 3 wird es nicht zitiert, aber dasselbe Prinzip, sehr schön klar ausgedrückt: Haltet den Herrn, den Christus, in euren Herzen heilig. Haltet ihn heilig. Gebt ihm den Respekt und die Ehre, die ihm gebührt, immer. Bemüht euch darum. Wenn ihr seht, wenn ihr spürt, ich verliere den Respekt vor Christus, dann sucht Gott und bittet den Heiligen Geist, dass es wiederhergestellt wird. Weil das ist eine der größten Schätze, die wir haben. Die richtige Haltung vor Gott ist mit das Wichtigste, was wir überhaupt haben. Und ich möchte mit dieser Predigt nicht sagen, ja, das musst du jetzt immer richtig machen. Nein, wir machen nicht immer alles richtig. Das ist nun mal so. Aber hier greift eben die Gnade Gottes, die sagt, okay, und wenn du es nicht mehr richtig gemacht hast, dann such ihn und lass es wiederherstellen in deinem Herzen. Denn das tut Gott in seiner Gnade. Und der Heilige Geist hilft uns dabei. Bitte einmal die nächste Folie. Psalm 119, Vers 2. Glücklich sind, glücklich. Es ist so Glückseligkeit, es ist nicht nur happy, es ist auch happy, es kann auch übersprudelnde Freude sein, aber glücklich meint viel mehr, dieses tiefe im Vertrauen zu Gott sein, im Einklang mit Gott sein, glücklich sind, die seine Zeugnisse bewahren, die ihn von ganzem Herzen suchen. David hat es gemacht. Die ihn von ganzem Herzen suchen. Hebräer 11, Vers 6 sagt es so rum. Ohne Glauben, also ohne Vertrauen in Gott. Und Vertrauen in Gott, das ist ja nicht ein Zustand, der ist an oder aus, sondern ein Vertrauen ist tiefer oder es ist flach. Oder ein Vertrauen ist stark oder es ist angeknackst. Darum geht es ja. Aber ein gewisses Maß an Vertrauen. Und manchmal ist unser Vertrauen in Gott so schwach, aber dann können wir immer noch beten. Herr, hilf mir. Herr, hilf meinem Unglauben und mach ihn zu Glauben. Ja? Ohne Glauben ist es eben unmöglich, ihm wohl zu gefallen, ihn zu erfreuen. Wer Gott naht, der muss eben glauben. Also der muss ein gewisses Maß an Vertrauen investieren, dass er ist, also dass Gott überhaupt existiert, und denen, die ihn suchen, ein strafender Gott ist. Nein, ein Belohner ist. Was für eine Aussage. Gott sieht unser Herz und wenn wir ihn nur schon wieder suchen, dann sagt er, ich werde dich belohnen. Wow, ich werde dich belohnen damit. Es wird klappen, du wirst ankommen. Du wirst wieder meine Freude erleben. Du wirst wieder in Vertrauenskontakt mit mir hineinkommen, weil ich werde dir helfen. Ich werde das belohnen. Ich sehe dein Herz. Ich sehe, wie du es meinst. Ich finde es so großartig, weil in der Welt ist es doch oft so, wie werden wir wertgeschätzt? Ja, nachdem, ob wir das gut gemacht haben, ob das Ergebnis gut war oder sogar brillant war. Leistungsgesellschaft. Bei Gott ist es, dass er schon in unserem Herzen sieht, wie wir es meinen, wie wir es versuchen. Und auch wenn wir es nicht so hinkriegen, wie wir wollen, sagt er trotzdem, ich sehe dein Herz, ich sehe dein Bemühen, ich freue mich darüber. Wie ein kleines Kind, das auch vielleicht was kaputt gemacht hat, vielleicht sogar die Eltern angelogen hat, was ziemlich schwierig ist, weil es auch das Vertrauen zerstört. Aber wenn das Kind dann kommt und sagt, es tut mir leid, hilf mir doch, ich möchte lernen. Wie sehr geht das Herz der Eltern auf, wenn man diese Haltung vorfindet? Und das ist der Kern, worum es geht. Und das ist, wie David eben unterwegs war, wobei er auch mal 3 Monate gebraucht hat, um da wieder hinzukommen. Bitte die nächste Folie. Also vertraue Gott und gib nicht auf, auch wenn du ihn nicht verstehst. Und versuche Gott zu verstehen. Und unser letzter Punkt, und wer nicht aufgibt, hat allen Grund zu feiern. Denn so geht unsere Geschichte weiter. Hat allen Grund zu feiern. Bitte die nächste Folie. 2. Samuel 6, Vers 15. So brachten David und das ganze Haus Israel die Lade des Herrn hinauf. Mit Jauchzen und mit Hörnerschall. Da war richtig Party jetzt. Und sie brachten die Lade des Herrn hinein und stellten sie an ihre Stelle, in die Mitte des Zeltes. Das ist das heilige Zelt, was Gott auch gesagt hat, wie es gebaut werden soll, alles. Ja? dieses Zelt, was der Vorläufer für den Tempel Gottes war. Ja? Also das Zelt, wo die Gegenwart Gottes ist, wo die Bundeslade hineingehört. In die Mitte des Zeltes, das David für sie aufgeschlagen hatte. David brachte Brandopfer und Heilsopfer vor dem Herrn dar. Und als David die Darbringung der Brandopfer und der Heilsopfer beendet hatte, segnete er das Volk im Namen des Herrn der Herrscher. Und er verteilte an das ganze Volk, an die ganze Menge Israels, vom Mann bis zur Frau, an jeden einen Brotkuchen, einen Dattelkuchen und einen Rosinenkuchen. Und das ganze Volk ging fort, danach dann jeder in sein Haus. Vertraue Gott und gib nicht auf. Und dann hast du allen Grund zu feiern. Gott zu feiern. Ich finde es so großartig. Gott ist heilig, aber er will unsere Gemeinschaft. Er bleibt heilig, wenn wir Fehler begehen. Aber er hilft uns, dass es wiederhergestellt wird. Und dann möchte er feiern mit uns. Ist das nicht großartig? Ist das nicht großartig? Nächste Woche wollen wir auch feiern hier. Familiengottesdienst feiern. Mit allen zusammen. Und ich weiß nicht, ob vielleicht jemand Brotkuchen, Dattelkuchen oder Rosinenkuchen mitbringt. Ich weiß nicht, wem das so schmeckt, wem das gefällt. Ist jetzt nicht so meine Lieblingsspeise, was ich da so lese, aber ist wahrscheinlich ziemlich gut. War auf jeden Fall damals was richtig Gutes. Ja, was richtig Gutes. Also das war Bring and Share vom Feinsten hier. Und sie haben gefeiert. Und selbst als sie von der gemeinsamen Feier dann noch in ihr Haus zurückgingen, haben sie weiter gefeiert. In ihrer Kleingruppe, in ihrer Familie. Sie haben ihren Gott weiter gefeiert. Denn Gott hat ihnen geholfen, diese schwere Lektion zu lernen und das Ganze wirklich zu verarbeiten und wieder ganz in Frieden mit Gott zu kommen. So ist unser Gott. Ja, er ist gnädig und barmherzig. Und ja, er will mit uns feiern. Volles Programm mit Musik und Tanz. Ich liebe diese Bibelstelle, wo Jesus erzählt in dem Gleichnis von dem verlorenen Sohn mit Musik und Tanz. Ja, so ist unser Gott. Aber gleichzeitig ist er einer, der nicht sagt, naja, mach mal, wie du willst. Wir sind ja so auf Augenhöhe und können wir auch alles mal neu verhandeln. Nein, Gott ist heilig. Gott ist herrlich. Gott gehört alle Ehre. Sind wir dabei? Darf das Lobpreisteam schon mal nach vorne bitten und möchte euch bitten, auch mit aufzustehen, so wie ihr es schafft bei dem Wetter hier heute. Und würde gerne noch beten und dann feiern wir Gott. Herr Jesus, manchmal wünsche ich mir, dass alles einfach so linear, positiv und rund verläuft, aber so ist nicht das Leben. Und Herr Jesus, ich danke dir, dass du die ganze Gnade demonstriert hast, als du für uns die Schuld auf dich genommen hast. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jetzt zu jedem sprichst, der vielleicht auch angesprochen ist davon, vielleicht selber gerade etwas versucht zu verstehen, was schwierig läuft. Aber für uns alle bitte ich dich auch, Heiliger Geist, dass du uns hilfst, dass wir nah bei Gott sind und dass du uns hilfst, Vertrauen wiederherzustellen oder Vertrauen zu erhalten in tiefem Respekt vor dir, dem allmächtigen und heiligen Gott. Danke, dass du immer Verlangen hast, in der Mitte deines Volkes zu sein. Und danke, dass du dafür alle Wege vorbereitet hast. Herr Jesus, wir vertrauen uns dir ganz an, mit allem, was wir sind und haben. Mit aller Schwäche, auch mit aller Stärke, was schon gut klappt bei uns. Wir vertrauen uns dir an. Jesus, wir halten dich heilig in unseren Herzen. Das heißt, wir geben dir den Ehrenplatz in unserem Herzen, in unseren Gedanken, in unseren Motiven und Ausrichtungen, unseren Entscheidungen. Herr Jesus, wir halten dich heilig in unserem Herzen. Wir wollen dir nachfolgen, wir wollen dir Freude machen, das geht. wenn unser Herz so auf dich ausgerichtet ist. Danke für dein Werk der Wiederherstellung. Danke, Jesus, dass du in gewissem Sinne unsere Bundeslade bist, der Platz der Gegenwart und Heiligkeit und Ehre Gottes. Herr Jesus, unsere Worte sind zu schwach, dich zu ehren, wie es eigentlich sein sollte. Aber danke, dass du das nimmst, was wir dir geben können und wie wir uns ausdrücken können. Dass du unser Herz siehst, wie wir es meinen und dass das vor dir gilt. Das macht mich sehr froh, Jesus. Hilf uns, Heiliger Geist, darin zu wachsen und so zu leben. Heute, morgen, die ganze Woche. Vertiefe das in unseren Herzen, bitte. Jesus, du bist der größte Schatz, den wir haben. Du bist unser Leben. Du bist unser Ziel. Du bereitest schon Wohnungen vor für uns in der Ewigkeit. Du hörst, wenn wir zu dir beten. Und wir wollen auch sagen, Herr, und wenn die Antwort nicht immer genauso ist, wie wir es gerne hätten, dann erst recht wollen wir sagen, wir vertrauen dir. Wir vertrauen dir weiter. Und wir warten auf das, was du tust. Danke, dass du uns so liebst, wie wir sind, Herr. Aber danke, dass du uns auch nicht so lässt, sondern dass du uns auch verwandelst. Danke, Jesus. Danke für dein Wort. Danke für Wahrheit und Klarheit. Und danke, Heiliger Geist, dass du das alles für uns lebendig und real machst und authentisch. Danke, Herr. Und das ganze Volk Gottes sage: Amen.